Super 8, das Kinomagazin.
Auf der diesjährigen Berlinale gab es einen Film, bei dem sich fast alle Kritiker einig waren, dass er, und zwar nur er, allein für den Goldenen Bären in Frage kam. Richard Linklaters Langzeitfilmprojekt Boyhood. Aber wie das manchmal so ist bei Filmfestivals, der Film bekam die Auszeichnung am Ende nicht, sondern lediglich in Anführungsstrichen einen Silbernen Bären für die beste Regie. Aber Hauptpreis hin oder her, den Erfolg von Boyhood schmälerte die fragwürdige Juryentscheidung kaum. Im Gegenteil, es gibt uns gerade die Möglichkeit, den Film noch einmal ganz ausführlich zu würdigen, denn seit letztem Donnerstag läuft er nun auch offiziell hier bei uns in den Kinos. Und das mache ich zusammen mit Patrick Wilinski. Ich sagte es eben schon, die ganze Stunde beschreiten wir heute zusammen. Deswegen sage ich an dieser Stelle, hallo Patrick.
Hallo Andreas.
Ein Langzeitprojekt. 12 Jahre hat er gedreht. Was genau verbirgt sich hinter diesem Ansatz? Wen oder was porträtiert er in diesem Film?
Naja, es ist ein Langzeitprojekt. Er beobachtet einen Jungen, einen kleinen, ein Kind, das er gefunden hat. Ella Coltrane heißt der, ja, sagen wir Schauspieler oder die Hauptfigur, der im Film Mason heißt, und wir beobachten, wie er aufwächst. So, und eigentlich könnte an dieser Stelle der Inhalt des Films enden. Es ist nichts geplottet. Das Interessante an dem Film war in der Hinsicht, dass er sein ganzes Team, also Ella Coltrane ist ja ein, sagen wir mal, nicht professioneller Darsteller, ein Kind, das später erwachsen wird. Um ihn herum sind aber doch Darsteller. Patricia Arquette spielt seine Mutter, Ethan Hawke seinen Vater. Und naja, die große Leistung von Richard Linklater besteht eigentlich darin, dass man sich jedes Jahr einmal traf, um ein paar Szenen zu drehen für diesen Film. Und das 12 Jahre lang. Sprich, die Zeit eines Schauspielers, wie er selbst altert, spielt in dem Film halt direkt eine Rolle. Und am schönsten wird das halt sichtbar bei Mason, den wir zuerst als kleinen Lausbuben kennenlernen und der dann natürlich durch seine prägenden Jugendjahre geht, ja, als Teenager, dann die erste Liebe, der erste Alkohol und so langsam in Richtung Erwachsenwerden geht. Und ja, diese Geschichte hat einen umwerfenden Charme, gerade weil, ja, man kann sagen, wenn man böse ist, nichts passiert, oder wie ich sage, es passiert halt alles, weil es passiert das Leben. Und im Kino mal dem Leben beim Passieren zuzusehen, das ist sehr selten, vor allem, weil Richard Linklater hier, wie ich finde, das große Kunststück gelingt, diese Kunst, und das ist eine große Kunst, so einen Film zu drehen, sehr, ja, locker aussehen lässt. Also dieser Terminus der Artless Art, dieser kunstlosen Kunst, ist, wie ich finde, hier am perfektesten gezeigt worden, wie man das vielleicht nur so in der Perfektion aus dem asiatischen, aus dem japanischen Kino kennt.
Mich hat vor allem diese Beiläufigkeit beeindruckt. Du hast das ja auch schon ein bisschen erwähnt. Es geht eigentlich gar nicht um irgendeine feste Dramaturgie, ein großer Spannungsbogen, der sich jetzt von Anfang bis zum Ende durch den Film zieht. Und das sind immerhin fast 3 Stunden. Man würde leicht vermuten, dass es irgendwie langweilig werden würde. Aber gerade diese kleinen, aneinandergereihten Episoden mit beiläufigen Geschichten aus dem jung Erwachsenwerden dieses Jungen, die machen den Film, finde ich, eigentlich so großartig und außergewöhnlich, weil er es gerade nicht darauf anlegt, uns eine Geschichte unter einem bestimmten Effekt oder unter einer bestimmten dramaturgischen Zuspitzung zu erzählen, sondern gerade das Normale zum Besonderen erklärt. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Naja, es ist genau das, und es ist ja ein wenig sein Lieblingsthema von Richard Linklater, die Zeit. Das zieht sich, glaube ich, auch durch alle seine anderen Filme, vielleicht am deutlichsten in seiner Before-Reihe, weil Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight sind ja, wenn wir so wollen, etwas auseinandergezogene Filme, die ja auch immer später erst nochmal gedreht werden, und die Darsteller Ethan Hawke und Julie Delpy sind ja auch gealtert, und da ist noch ein bisschen mehr Dramaturgie drin als hier vielleicht, aber das hat er hier so kongenial verdichtet. Also das ist diese Alltäglichkeit, diese Beiläufigkeit, diese Kunstläufigkeit, um das Leben zu zeigen. Mason ist am Anfang wirklich nur ein Lausebub, und das Geniale, deshalb fand ich den Regiepreis auf der Berlinale jetzt gar nicht so verkehrt, weil ja, der Junge läuft die Treppe hoch und in der nächsten, also es gibt keinen Schnitt, wir sehen jedenfalls keinen Schnitt, und dann läuft er wieder die Treppe runter, und zwischen diesen beiden Momenten kann eine Stunde vergangen sein oder halt ein Jahr oder halt 4 Jahre, und an diesem Jungen sehen wir das halt immer sehr deutlich, und ich fand, dass der Schnitt hier wunderbar arbeitet. Richard Linklater arbeitet nicht mit Zeittafeln, die sagen, das ist 2002, das ist 2003, das ist 2004. Seine Zeittafel, und das finde ich genial, ist die Musik, und er fängt an mit Yellow von Coldplay, und selbst ich, der Coldplay nicht so sehr mag, weiß, wann dieser Song gespielt worden ist, 2001, 2002. Also er verortet das schon sehr konkret immer durch diese Songs und das geht halt so weit, dass der Film aufhört mit Daft Punks letzten großen Hit Lucky oder Get Lucky. Und das finde ich halt so schön, dass er halt nicht auf die Klischees mit Einblendungen und so zurückgreift, sondern wirklich versucht, das Leben so beiläufig, also so, ja, lebenswert darzustellen. Das ist so schwer in Worte zu fassen. Das ist einer dieser Filme, die man wirklich sehen muss, von denen man sich packen lassen muss. Und das macht er ganz schnell und ganz sympathisch und ohne großen Pathos vor allem. Und das finde ich sehr schön.
Jetzt lass uns vielleicht das ruhig noch mal ein bisschen verorten. Es wird ja viel darüber geredet, er hätte so ein bisschen die Langzeitbeobachtung damit neu entdeckt oder neu erfunden fürs Kino. Ein bisschen stimmt das ja durchaus, weil normalerweise werden solche Filme, wenn sie tatsächlich innerhalb von einem Film so eine Geschichte erzählen, dann immer mit 3 oder 4 Schauspielern besetzt im unterschiedlichen Alter. Aber was macht für dich ganz speziell den Unterschied zum Beispiel zu anderen Langzeitbeobachtungen aus, wenn ich jetzt im Spielfilm natürlich bei Truffaut zum Beispiel an den Zyklus über Antoine Donnel denke, der das ja auch gemacht hat, zwar auf mehrere Filme verteilt, aber auch mit dem gleichen Schauspieler gedreht hat. Worin besteht für dich das spezifisch Neue von Linklaters Ansatz?
Ganz ehrlich, es ist die Tatsache, dass es das amerikanische Kino macht, weil dieser Ansatz ist so unamerikanisch und er könnte in der Hinsicht, so wie wir Boyhood jetzt sehen, nur von jemandem wie Richard Linklater kommen. Also wenn du dir die Bevorreihe ansiehst, das ist Richard Linklaters Versuch gewesen, das amerikanische Kino so französisch wie möglich zu machen. Also diese Filme sind ja alles Versuche, Romare-Filme, auf amerikanisch, also dass die Amerikaner das auch sehen. Es wird viel geredet, es wird viel gesprochen, man geht nur in der Gegend herum. Und das ist sein Versuch, das amerikanische Kino so japanisch wie möglich zu machen. Also als ich Boyhood sah, habe ich ehrlich gesagt natürlich auch an die Dokumentation gedacht, an die Langzeitdokumentation, die Kinder von Golzo oder die Up-Series aus Großbritannien, die genauso großartig ist. Ich meine aber, wenn ich mir die japanischen Filme von Yasuhiro Ozu, von Kenji Mitsuguchi ansehe, wo es ja auch immer darum geht, dass das Leben an uns vorbeiläuft und dass man das alles mit einer gewissen Gelassenheit, die natürlich dort im Zen-Buddhismus verortet ist, hinnimmt. Eine Mutter stirbt, ein Vater wird einsam, ein Kind heiratet, verlässt die Eltern. Das läuft da alles so vorbei. Und ich dachte immer nur, das kann nur das asiatische Kino, das den Beat des Lebens zu zeigen. Und Richard Linklater hat das hier im Spielfilm auf kongeniale Weise sehr amerikanisch quasi umgemodelt. Also ich meine, der Film endet ja damit, dass Mason mit dem Auto wegfährt. Und das ist eine uramerikanische Szene, dass man sich die Welt quasi untertan macht mit dem amerikanischsten aller Fahruntersätze, nämlich dem Auto. Und das hat so eine Unmittelbarkeit, es ist so charmant, dass man sich dem gar nicht entziehen kann. Und das würde ich schon sagen, dass das der Versuch ist, amerikanisches Kino jenseits von amerikanischen Erzählweisen versuchen zu durchbrechen. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Ich finde vor allem, der Film hat auch eine ganz spezifische Schönheit, dadurch, dass er halt irgendwie nicht versucht, so außergewöhnlich oder besonders zu sein, sondern sich auf den Alltag, auf das ganz Alltägliche zu konzentrieren. Und man muss, glaube ich, dabei sich auch immer wieder bewusst machen, dass das ja alles mit einem ziemlich großen Risiko gemacht worden ist. Als die angefangen haben vor 12, 13 Jahren mit dem Filmprojekt, konnten die ja überhaupt nicht wissen, was sich daraus entwickeln würde. Ja, der Junge hätte mit seiner Familie sonst wo hinziehen können. Auch, glaube ich, seine Tochter Lorelei Linklater, die große Schwester von Ella Coltrane spielt in dem Film, wollte zwischendurch, glaube ich, auch mal aussteigen, weil sie keinen Bock mehr hatte, von ihrem Vater da ständig in dem Film präsentiert zu werden. Also das Risiko war ungemein groß, dass das Ganze auch hätte fürchterlich ins Klo gehen können.
Ja, vor allem rechtlich ist das total fragwürdig, was da passiert ist, arbeitsrechtlich, weil man kann, glaube ich, keinen Schauspielervertrag über länger als 3 Jahre in Amerika aufsetzen lassen, dass Mason zudem noch nicht, sagen wir mal, er hat sie ja leben lassen, Richard Linklater, alle Schauspieler. Ethan Hawke hätte drogenabhängig werden können und abnippeln, genauso der junge Mason, also Ella Coltrane. Ja, das sind einfach Fakten, das hätte alles passieren können. Das kannst du dir nicht vertraglich zusichern, ihr bleibt clean und sauber, bis wir das Ding fertig haben. Das bedeutet aber auch, dass Richard Linklater keine Angst vorm Leben hatte. Also diese Darsteller verändern sich, das ist so ein bisschen auch Theater, ne? Du gehst in ein Stück, ein Theaterstück und 2 Wochen später siehst du dir das gleiche Stück an mit den gleichen Darstellern. Es ist nicht mehr das gleiche Stück, denn die Schauspieler sind 2 Wochen gealtert. Es ist jetzt nicht radikal anders, aber es ist doch ein bisschen anders, denn die Zeit rennt uns allen davon, treibt uns vor sich hin und wir verändern uns mit dem Fluss dieser Zeit. Und in diesem sehr philosophischen Gedanken ist Richard Linklater durchaus verhaftet und das ja, rechne ich ihm sehr hoch an, dass er diesen Film gemacht hat. Zudem ist das für mich eine wunderbar komplementäre Sehaufgabe für jeden unserer Hörer, denn in der Zeit, wo jetzt diese ganzen Serien kommen und Leute gucken, Binge-Watching-mäßig 30 Staffeln von irgendetwas, die immer zerhackt sind, immer klein sind und nicht wirklich die große Erzählung aufweisen können, dann ist Boyhood, wie ich finde, so ein wunderbares Komplementärstück zu allen Serien, denn er zeigt uns natürlich eine große Erzählung, das ist die größte, die wir kennen, das ist das Erwachsenwerden, das ist das Leben, und er macht es aber sehr unterhaltsam innerhalb von 3 Stunden und zeigt, was Kino kann, was Serien in der Hinsicht nicht können, was einfach nicht geht.
Dem Leben bei der Arbeit zuschauen. Selten konnte man das auf so schöne und elegante Art und Weise wie in Boyhood von Richard Linklater schon jetzt, wie ich finde, einer der sehenswertesten Filme dieses Jahres seit letzten Donnerstag bei uns in den Kinos. Vielen Dank, Patrick.
Bitte.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.